Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig, guten Abend. Können neue Strukturen alte Probleme lösen? Die Documenta will es versuchen. Können ein Shakespeare-Stück und ein Buch von Werner Herzog zu einem Kunstwerk verschmelzen? Die Münchner Kammerspiele haben es probiert. Und können die Kulturschaffenden in Argentinien weiterhin arbeiten? Der neue Präsident Milei macht es ihnen nicht leicht. Zuerst beschäftigen wir uns aber mit der Frage, wie die Verleihung des Hannah-Arendt-Preises an die Intellektuelle Mascha Gessen in Bremen verlaufen ist. Sie hat sich mit Äußerungen zu Israel, der Nennung von Gaza und Ghettos in einem Atemzug für eine heftige Debatte entschieden. Das Land Bremen, die Heinrich-Böll-Stiftung, sie zogen sich daraufhin zurück. Mascha Gessen ist dennoch nach Bremen gereist, denn die Hannah-Arendt-Stiftung selbst steht nach wie vor hinter der Preisträgerin. Und so wurde die Auszeichnung heute in kleinerem Rahmen vergeben. Lisa Maria Röhling war dabei.
We would like to give this prize to you and we are very honored.
Thank you very much.
Mascha Gessen hat den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken bekommen, trotz allem. Denn Gessen, nonbinär, in Russland geboren und aktuell in den USA lehrend, hatte in den Tagen vor der Preisverleihung für Aufregung gesorgt. In einem im US-amerikanischen Magazin New Yorker Anfang Dezember erschienenen Essay verglich Gessen Gaza mit einem jüdischen Ghetto in der Nazizeit. Das war Anfang Dezember. In den vergangenen Tagen sagten daraufhin der Bremer Senat und die Heinrich-Böll-Stiftung, die den Preis eigentlich seit Jahren mit dem Trägerverein vergeben, ihre Teilnahme ab. Bremens stellvertretender Bürgermeister Björn Fecker strich außerdem den für Freitagabend angesetzten Festakt im Bremer Rathaus. Die Preisübergabe wurde an einen anderen Tag verschoben. Zunächst war das Institut Français der neue Veranstaltungsort, am Vorabend dann die Absage. Es gebe Sicherheitsbedenken, so der Trägerverein. Deswegen wird Mascha Gessen letztlich in einem kleinen Atelier in einem Hinterhof in einem Bremer Szeneviertel ausgezeichnet. Es ist eng, stickig, viele Leute müssen stehen, um überhaupt dabei sein zu können. Vor der Tür stehen mehrere Polizisten. Und doch scheinen sich Publikum und Mascha Gessen wohlzufühlen. Für mich bedeutet der Preis jetzt noch mehr. Es bedeutet mir sehr viel, dass die Jury bei ihrer Entscheidung für mich geblieben ist und auch, dass Menschen hierher gekommen sind. Die Ironie ist natürlich, dass die Kontroverse jetzt viel mehr Aufmerksamkeit auf meine Argumentation in dem Essay gezogen hat, als es ursprünglich der Fall war. Der Bremer Senat hatte vor der Preisvergabe erklärt, sowohl die Vergabe des Preisgeldes von 10.000 Euro an Mascha Gessen als auch die Übergabe des Preises in Bremen sei Sache des unabhängigen Trägervereins. Und der ist überzeugt von Mascha Gessen, sagt Vorstandsmitglied Eva Senghas-Knobloch.
Hannah Arendt steht in einer Tradition, in der es darum geht, etwas zu analysieren und verstehbar zu machen. Und zwar für eine möglichst breite, politisch interessierte Öffentlichkeit. Und das heißt, dass man auch Dinge ausspricht, die sehr unüblich sind, dass sie ausgesprochen werden. Und möglicherweise auch sozusagen Tabus brechen.
Und genau das tue Mascha Gessen.
Sie tut dies in einer Weise, in der sie bereit ist, alles weiter zu erklären, sich in ein Streitgespräch zu begeben und dort sich mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen.
Der israelkritische Essay ist auch Kern der Rede zur Preisvergabe. Mascha Gessen sagt, ihre schon vor Wochen vorbereitete Rede habe sie kurzfristig gestrichen, um noch einmal auf ihren Holocaust-Vergleich einzugehen. Das tut sie in einem knapp 20-minütigen Vortrag. Kernaussage: Ein Vergleich sei noch längst keine Gleichstellung. Die Lage in Gaza mit dem in den jüdischen Ghettos unter der Nazi-Herrschaft zu vergleichen, heiße nicht, dass es das Gleiche sei.
I believe that it's our moral obligation to compare the Holocaust to current events.
Ich glaube, es ist unsere moralische Pflicht, den Holocaust mit den jetzigen Geschehnissen zu vergleichen. Und wir tun das im Namen von nie wieder. Wir machen das, weil wir sehen, dass gewisse Aspekte des Totalitarismus, der Nazi-Ideologie, von faschistischer Politik sich in der jetzigen Zeit wiederholen. Und weil wir das Wissen der Geschehnisse des 20. Jahrhunderts haben, haben wir die Möglichkeit, das Schlimmste zu verhindern.
We may have the opportunity to prevent the worst.
Dem Publikum scheint sich Gessens Argumentation weitgehend zu erschließen. In der anschließenden Debatte bleibt es ruhig, Zwischenfälle bleiben aus.
Lisa Maria Röhling über die Verleihung des Hannah-Arendt-Preises an Mascha Gessen. Die Debatte um die Verleihung ist eine von vielen, die sich seit dem 7. Oktober, dem Tag, als die Hamas Israel angriff, wie ein roter Faden durch die Kulturlandschaft zieht. Eine Debatte, die gerade täglich neues Futter erhält. Aber wie unterschiedlich die Vorstellung von dem ist, was man sagen, zeigen darf, wurde schon auf der letzten Documenta sichtbar. Antisemitismus, Rassismus, mangelnde Kommunikation waren große Probleme. Nun hat eine Unternehmensberatung sich der Vorkommnisse auf der Documenta 15 angenommen und ein Team rund um die Konfliktforscherin Nicole Deitloff hat sich ebenfalls damit beschäftigt. Das Ziel, es soll nicht noch einmal so ein Desaster wie bei der letzten Documenta geben. Demnächst soll alles besser werden. Wie genau, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann gesprochen und ihn gefragt, es soll ja weiterhin eine Findungskommission für die Documenta geben, aber wenn ich das Papier richtig verstehe, hat sie weniger Rechte. Was genau ist denn dann die Aufgabe der Findungskommission?
Was die Findungskommission angeht, so bestätigt die Untersuchung eigentlich die zentrale Rolle, die dieses Instrument auf dem Weg zur Ernennung der künstlerischen Leitung hat. Und wichtig ist eben, dass diese Findungskommission nicht mit der Governance der Ausstellung vermischt werden soll. Damit ist nicht gemeint, dass die Geschäftsführung in das Verfahren dieses Findungsprozesses eingreift, sondern hier ist eine Reaktion gemeint auf einen Missstand. Dort war es so bei der Documenta 15, dass die Findungskommission ihre Arbeit eben nicht beendet hat, zu dem Zeitpunkt, wo die künstlerische Leitung, damals das Kollektiv Ruhan Grupa, benannt war, sondern als Documenta-Kommission weiter eben auch diese neue künstlerische Begleitung eben ihr zur Seite gestellt war. Das wird in Zukunft nicht so sein, sondern es wird so sein, die Arbeit der Findungskommission endet in dem Moment, wo die künstlerische Leitung ernannt ist und dann sozusagen eben die künstlerischen Belange, das Narrativ der Ausstellung festlegt.
Jetzt ist es ja so, es gab ja schon eine Findungskommission für die nächste Documenta, die ist inzwischen geschlossen zurückgetreten. Es gab auch da wieder Antisemitismusvorwürfe. Es gab Menschen, denen das alles zu schnell ging. Wie sind Sie sich sicher, dass Sie eine Findungskommission finden, bei der alles stimmt?
Ich glaube, dass für den neuen Findungsprozess, den wir ja aufsetzen werden, erst dann, wenn die Ergebnisse dieser Organisationsuntersuchung, über die wir gerade sprechen, implementiert sind, dann, wenn wir zwei Dinge sicherstellen können. Und auf der einen Seite sicherzustellen, dass die Documenta ganz klare Instrumente, Strukturen und Verfahren hat, um eben auch Antisemitismus und jeder Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit klar zu begegnen. Und auf der anderen Seite eben auch zu garantieren, dass jede künstlerische Leitung natürlich den vollständigen Schutz der Kunstfreiheit in Anspruch nehmen kann. Dass die Findungskommission auf dem Weg zur Documenta 16 nun im November geschlossen zurückgetreten ist, hat sicherlich ganz wesentlich mit der besonderen weltpolitischen Lage zu tun, in der wir uns im Augenblick befinden, den unmittelbaren sozusagen Ereignissen eben nach dem 7. Oktober, die einfach gezeigt haben, dass im Feld der Kunst nichts mehr so ist wie vorher.
Genau, Sie erwähnen das gerade, also die besonderen Ereignisse, der Krieg im Nahen Osten, das ist eine sehr komplexe, komplizierte Lage. Es toben unerbittliche Debatten, also im PEN Berlin, im Schriftstellerverband, da sind Menschen ausgetreten, weil sie den Kurs nicht israelfreundlich genug fanden. Es werden Ausstellungen, Preisverleihungen abgesagt, es ziehen sich Stiftungen zurück. Gerade heute soll der Hannah-Arendt-Preis an die intellektuelle Mascha Gessen verliehen werden, die sich kritisch gegenüber Israels Politik geäußert hat. Also man ist sich nirgendwo mehr einig. Warum sollte das bei der Documenta demnächst alles klappen, was sonst nirgendwo klappt?
Na, auch bei der Documenta wird man sich nicht sozusagen über alles einig sein. Die Documenta muss mutig bleiben. Die Documenta muss auch weiterhin ein Ort sein, an dem diskutiert wird, ein zentraler Diskursort für die bildende Kunst, eben gerade auch in besonderen gesellschaftspolitisch, weltpolitisch einzigartigen Zeiten. Aber was eben wichtig ist, ist zwei Dinge klarzustellen. Auf der einen Seite darf es Ereignisse wie bei der Documenta 15 eben nicht noch einmal geben. Die Ereignisse und Entwicklungen um das Auftreten der antisemitischen Inhalte, Werke und Positionen bei der Documenta 15 haben ja doch klar gezeigt, dass die Organisation der, und das ist ja weltweit bedeutendsten Ausstellung zeitgenössischer Kunst, eben nicht über die geeigneten Instrumente, Strukturen und Verfahren verfügt hat, um der Situation eben adäquat zu begegnen. Und auf der anderen Seite gilt es auch natürlich deutlich zu machen, dass die Auswahl Auswahl der Werke und Positionen, die auf der Documenta gezeigt werden, eben Aufgabe und alleinige Aufgabe der künstlerischen Leitung eben bleibt.
Ich muss einfach noch mal kurz dazwischen fragen, denn wenn ich dieses Papier richtig verstehe, diesen Abschlussbericht, soll es demnächst zwei sogenannte Codes of Conduct geben. Sie haben das schon erwähnt, also Fokus ist, sich eindeutig gegen Antisemitismus, Rassismus und sonstige Formen der Diskriminierung zu positionieren und eben die Kunstfreiheit auch noch hochzuhalten. Das klingt nach der Quadratur des Kreises, wenn ich das mal sagen darf.
Ich glaube, das Besondere hier ist, dass dieser Code of Conduct, der in der GmbH erarbeitet wird, der dem Aufsichtsrat vorgelegt und von ihm auch beschlossen wird, dann sozusagen kontrastiert wird und ihm gegenübergestellt wird, ein eigener Code of Conduct der künstlerischen Leitung. Und die Idee dabei ist eben, dass die künstlerische Leitung ihre eigenen Grundwerte hier beschreibt. Und wichtig ist uns dabei vor allem eben, dass dieser Code of Conduct der künstlerischen Leitung auch Passagen enthält, die eben darstellt, wie sie gewährleisten will, dass die von der künstlerischen Leitung nur von ihr kuratierte Ausstellung eben die Menschenwürde nicht verletzt. Das ist ein zentraler Punkt.
Aber wie kann man das gewährleisten? Also erwarten Sie dann, dass die künstlerische Leitung wirklich jeden, jede überprüft, deren Werke sie zeigen?
Es geht, glaube ich, am Ende nicht darum, für jeden einzelnen Künstler, für jede einzelne Künstlerin sozusagen eine Gewissensprüfung vorzunehmen. Aber es geht darum, sehr genau zu schauen, dass die auf der Ausstellung gezeigten Werke keine antisemitischen, keine rassistischen Bildcodes enthalten. Und das ist ja das, wenn Sie sich zurückerinnern an Taryn Pardi etwa, dieses zentrale Werk auf dem Friedrichsplatz im vergangenen Sommer bei der Documenta 15, einfach da nicht geschehen ist. Der Code of Conduct für die künstlerische Leitung ist sozusagen einfach eine Selbstverpflichtung, Bewusstmachung dessen, dass die Documenta, jede Documenta-Ausstellung natürlich ein Ort sein muss, auf dem die Menschenwürde nicht verletzt wird und auf dem Werke mit antisemitischen und rassistischen Bildcodes. Wir konzentrieren uns ja immer so auf die Antisemitismus-Diskussion und das ist nicht das Einzige, sondern es geht gleichermaßen natürlich um Rassismus und viele andere Formen der Diskriminierung, auf die hier zu achten.
Wie ist es denn, wenn ich das Papier auch an dieser Stelle hoffentlich richtig verstehe, würde ich sagen, das letztendliche Wort hat aber in Zukunft die Geschäftsleitung. Also Sie können sagen, das Werk verbleibt, das Werk muss abgehängt werden.
Natürlich kann es im Extremfall dazu führen, dass die Geschäftsführung eben die Verantwortung hat, sich von manchen künstlerischen Inhalten zu distanzieren. Sie darf aber eben nicht in diese eingreifen. Das bedeutet, hätten wir den erneuten Fall einer Präsenz von Werken mit antisemitischen Bildcodes auf einer Documenta, so wird es natürlich die Aufgabe der Geschäftsführung sein, dabei sofort in einen intensiven Dialog mit der künstlerischen Leitung zu gehen. Es wird auch die Aufgabe sein, darauf hinzuwirken, dass diese Werke mit antisemitischen Bildcodes kontextualisiert werden. Es wird die Aufgabe der Geschäftsführung sein, sich von diesem Werk und dieser Position auch zu distanzieren. Aber ganz klar ist auch, dass solange keine strafrechtlichen Belange berührt sind, die Geschäftsführung nicht dieses Werk dann abhängen darf.
Man kann schon sagen, die Position der Geschäftsführung ist gestärkt worden.
Ich glaube, dass man sagen muss, dass die Positionen von künstlerischer Leitung und Geschäftsführung klarer definiert worden.
Glauben Sie, das macht es leichter, ein kuratorisches Team oder eine Kuratorin, einen Kurator zu finden? Könnte es nicht sein, dass der ein oder andere davor auch zurückschreckt vor dieser Aufgabenteilung?
Dass die weltpolitische Situation mit der extremen Polarisierung, die wir gerade im Feld der Kunst erleben, natürlich eine Herausforderung für jeden Akteur im Feld der bildenden Kunst ist, müssen wir, glaube ich, nicht eigens hervorheben. Wenn wir genau hingucken, haben wir beides. Wir haben die Garantie der Kunstfreiheit für die künstlerische Leitung.
Aber Herr Hoffmann, ich muss da einfach noch mal zwischenfragen. Haben Sie die Hoffnung oder sind Sie sich vielleicht sogar sicher, dass Sie mit diesen neuen Strukturen internationale Künstlerinnen und Künstler überzeugen können oder Menschen vielmehr, die so eine groß angelegte Ausstellung kuratieren können, nach Deutschland zu kommen, nach Kassel zu kommen und diese Aufgabe zu übernehmen?
Ich bin sehr sicher, dass uns das damit gelingen wird. Das, was die Organisationsuntersuchung, die Organisationsentwicklung nun sozusagen schafft, sind sehr konkrete, sehr klare Empfehlungen, die einfach helfen, die Documenta zu einer Kulturinstitution wieder zu machen, die wirklich auch in ihren Strukturen State of the Art ist und die zugleich eben sozusagen der künstlerischen Leitung, das ist eben sehr wichtig auch zu definieren, die Möglichkeit gibt, auch in künstlerischer Freiheit zu arbeiten und zu agieren, aber das eben auch zu tun, eingebettet in funktionierende, optimierte Strukturen. Und ich glaube, dafür haben wir mit den 22 Empfehlungen der Metrum Unternehmensberatung GmbH eine sehr gute Grundlage geschaffen.
Die sind ja jetzt noch nicht abgesegnet. Das dauert alles noch, bis das so auf den Weg gebracht wird. Wie optimistisch sind Sie denn, dass die Documenta 16 2027 stattfinden kann? Wann wird es eine Findungskommission geben? Wann ein Kuratorenteam?
Wir haben gestern die zeitlichen Rahmenbedingungen ein bisschen zumindest skizziert. Es wird dann sozusagen eine weitere Gremiensitzung geben, in der alle Empfehlungen der Organisationsuntersuchung dann auch von den Gremien der Documenta beschlossen werden. Und in der Pressemitteilung hat gestern der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Sven Schöller, Kassels Oberbürgermeister, auch schon kommuniziert, dass das im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird und dass danach dann ein neuer Findungsprozess für die D16 direkt angeschlossen wird.
Aber ist das dann realistisch, dass es eine Documenta 2027 geben wird? Ist die Zeit nicht viel zu knapp?
Ach, wissen Sie, es wird ein bisschen natürlich davon abhängen, wie weit die künstlerischen Leitungen, die dann gefunden werden, mit dem etwas reduzierten Zeitraum arbeiten können. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass eine Documenta 16 2027 durchaus noch realistisch und möglich ist.
Ein optimistischer Andreas Hoffmann, Geschäftsführer der Documenta zu den neuen Richtlinien der Weltkunstschau. Aus 2 mach 1, so banal könnte man den gestrigen Abend an den Münchner Kammerspielen zusammenfassen. Dabei war es doch sehr viel komplexer. Theatermacher Jan-Philipp Gockel, der verband William Shakespeares Altersdrama Der Sturm mit dem Buch Das Dämmern der Welt von Werner Herzog. Auf den ersten Blick haben die beiden Geschichten nichts gemein, außer dass zweimal entlegene Gebiete eine Rolle spielen. Bei Shakespeare ist es eine Insel, bei Herzog der Dschungel. Autor und Filmemacher Herzog fand es dennoch schleierhaft, wie die beiden Stoffe zusammenpassen sollen, aber am Ende hat er der Aufführung zugestimmt. Ob die Kombination tatsächlich funktioniert hat, Christoph Leibold war bei der Premiere.
Es sind die Bretter einer anfangs leeren Bühne, die hier die Inselwelt bedeuten. Einzig ein einsamer Mast ragt aus dem Bühnenboden, als wäre der Rest eines Schiffes darunter in den Boden eingesunken, im stürmischen Musiktosen einer Liveband. Der Magier und einstige Mailänder Herzog Prospero hat dieses Unwetter entfacht, auf das sein Bruder Schiffbruch erleidet. Hatte der Prospero doch einst gestürzt. Prospero konnte sich auf eine Insel retten. Nun, da sein Bruder samt Gefolge am öden Eiland vorübersegelt, ist die Zeit der Rache gekommen.
Ich war Herzog von Mailand. Ich war ein mächtiger Mann.
Prospero lässt das Schiff kentern und holt sich die Macht zurück. Damit ist wieder alles auf Anfang. Denn die Ruhe nach dem Sturm ist auch die Ruhe vor dem nächsten. Umsturz folgt auf Umsturz folgt auf Umsturz, Krieg auf Krieg auf Krieg. Weshalb eine zentrale Erkenntnis des Abends ist,
dass Frieden eigentlich nur ein anderes Wort für Waffenstillstand ist.
Hier jedenfalls zieht Regisseur Jan-Christoph Gockel die Linie zu Werner Herzogs Buch »Das Dämmern der Welt«, in dem der japanische Soldat Hirohō Onoda ebenfalls auf abgelegener Insel fast 3 Jahrzehnte lang den Zweiten Weltkrieg weiterkämpft. Onoda lebt in einem Wahn, in dem jedoch bittere Wahrheit steckt. Über seinem Kopf donnern die Kampfflieger hinweg, die ihre Bomben auf Korea und Vietnam werfen. Krieg folgt auf Krieg folgt auf Krieg.
Kann es sein, dass der Krieg von sich selbst träumt?
Trotz dieser Parallele, die Verknüpfung von William Shakespeares Stück mit Werner Herzogs Buch ist zunächst nur konzeptionelle Kopfgeburt und muss auf der Bühne erstmal ihre Tragfähigkeit erweisen. Das gelingt vor allem dank Thomas Schmauser, der als Onoda und Prospero in Personalunion nicht nur den japanischen Krieger, sondern auch den zauberkundigen Herzog von Mailand mit wahnhaften Zügen versieht. Sein Prospero herrscht mit Magie, wird aber selbst von einer Manie beherrscht, ist besessen von der Idee der Vergeltung. Schmausers irrlichternder Blick und seine gepresste Stimme lassen den enormen inneren Druck der Figur erkennen.
Wir sind vom Stoff, aus dem die Träume sind, und unser kleines Leben beginnt und schließt ein Schlaf. Mein Kopf geht um. Ich lege mich jetzt hier hin. Ich werde mich ein wenig ausruhen, bis sich das Hämmern legt.
Der Krieg ist hier der Stoff, aus dem die Albträume sind und tobt im Kopf von Thomas Schmauser wie überhaupt in der ganzen Inszenierung. Die ganze Welt ist Kriegsbühne. Fast alle tragen Militärgrün, Prosperos dienstbarer Luftgeist Ariel schwebt als Fallschirmspringer vom Schnürboden, Prosperos Tochter Miranda ist eine Marionette, in deren Gesicht ein Loch klafft, als hätte eine Landmine es entstellt. Puppen sind auch Prosperos Feinde, die wie Gestrandete auf dem Bühnenboden herumliegen, aus dem im Laufe der Vorstellung irgendwann doch noch der zum einsamen Schiffsmast gehörende große rostige Rest des Wracks spektakulär emporgezogen wird. Jan-Christoph Gockel hat einen gewaltigen Sturm der Bilder und Ideen entfesselt, lässt auch noch Werner Herzog auftreten, gespielt vom Schauspieler Bernardo Arias Porras, der als Soldat des Kinos von den inneren Kämpfen des Künstlers berichtet und von Dreharbeiten im Dschungel, wo die Natur, gehorchend dem Gesetz des Fressens und Gefressenwerdens, Krieg gegen sich selbst führt. Doch indem Gockel das zentrale Kriegsthema, um das der Abend in schwindelerregender Intensität kreist, mit einem Übermaß an Assoziationen beschwert, schleudert ihn die Zentrifugalkraft auseinander. Verstreut wie Brocken eines Schiffswracks verteilen sich Stücktrümmer und Gedankensplitter über den Abend. Das ist manchmal anregend, zuweilen aber auch enervierend, weil vieles an, aber zu wenig zu Ende gedacht scheint. Als Zuschauer hat man mitunter seine liebe Seenot und möchte desorientiert SOS funken. Aber zum Glück ist da ja noch Thomas Schmauser im Auge des Orkans, an den man sich halten kann, weil in dessen transparentem Spiel auch die düstersten Gedanken lichte Klarheit haben.
Christoph Leibold über die Premiere Der Sturm, das Dämmern der Welt an den Münchner Kammerspielen. Ob es solche Premieren demnächst in Argentinien noch geben wird, den ein oder die andere beschleichender Zweifel. Seit vergangenen Sonntag ist der neue argentinische Präsident Javier Milei im Amt und schon im Wahlkampf hat er seine von ihm sogenannte Kettensägenpolitik angekündigt. Will heißen, er kürzt alles radikal weg, was in seinen Augen zu teuer und nicht sinnvoll ist. Kulturausgaben gehören definitiv dazu. Das Kulturministerium ist zum Kulturstaatssekretariat geschrumpft. Peter Bischumann hat mit Verantwortlichen vor Ort gesprochen.
Javier ist ein sehr kultivierter Typ. Er mag die Oper, das Theater, das Kino. Als wir beide die Show über die Beatles ansahen, flüsterte er mir zum Beispiel zu: Pass auf, jetzt kommen gleich die Geigen. So schätzt der neue Kulturstaatsminister Leonardo Cifelli in einem der seltenen Fernsehauftritte vor zwei Wochen seinen neuen Dienstherrn, Präsident Javier Milei, ein. Bisher hat sich dieser eher als der erste Staatschef mit der Motorsäge zu erkennen gegeben. Doch Cifelli muss es wissen, denn er ist ein Mann der Kultur und musste als erfolgreicher Musikshow-Produzent stets auf Qualität achten. Die Zeiten üppiger staatlicher Subventionierung der Kultur sind schon lange vorbei. Die von Milei eingeleitete, von ihm sogenannte Schocktherapie, unter anderem die Etatkürzung in nahezu allen Ministerien um 34%, dürfte jedoch an die Substanz der meisten Institute und vieler kleinerer Organisationen gehen. Allein die Reduzierung der Kulturverwaltung auf ein Staatssekretariat wird viele Arbeitsplätze kosten. Mit dem Geld, das ich kriege, werde ich die Strukturen optimieren, so Leonardo Cifelli. Es wird keine teuren Veranstaltungen geben und auch keine Privilegien für Prominente. Aber die großen Kulturinstitute wie der Nationale Kulturfonds, das Theaterinstitut, das Kulturzentrum Kirchner oder das Teatro Cervantes müssen sich keine Sorgen machen. Was das im Einzelnen heißt, wird sich erst im nächsten Jahr zeigen. Eine Tendenz ist erkennbar. Die staatlichen Kulturinstitute werden auch künftig von hochkarätigen Fachleuten geleitet und nicht von irgendwelchen Politikern, wie zunächst erwartet wurde. Außerdem will Cifelli mit seinen reduzierten Mitteln vor allem argentinische Kultur unterstützen. Ich möchte gern mehr nationale Autoren auf den Bühnen sehen und angesehenen Künstlern Arbeit verschaffen, die keine haben. Denn ich glaube, dass zu 90% immer dieselben auftreten. Und auch die privaten Bühnen, die vom Staat Subventionen erhalten, sollen argentinische Stücke zeigen. Wir müssen doch keine Werke für teures Geld, das wir nicht besitzen, im Ausland kaufen. Das alles klingt nicht nach einem Kahlschlag in der Kultur, wie anfangs befürchtet wurde, sondern eher nach einem Hilfsprogramm in Zeiten der Not. Dagegen droht der Erinnerungskultur eine radikale Kehrtwende, die nicht finanziell bedingt, sondern ideologisch motiviert ist. In den Museen der Erinnerung unseres Landes müssen endlich auch die Namen der Opfer des Terrorismus aufgeführt werden. Außerdem müssen die Tausenden von Entschädigungen überprüft werden, denn darunter befinden sich Bombenleger. Victoria Villarruel, die neue Vizepräsidentin und Vorsitzende des Senats im argentinischen Parlament, versteht beispielsweise unter Terrorismus den Tod von etwa 400 Polizisten und Soldaten, die im Guerillakampf der linken Montoneros umkamen, nicht die Ermordung von mehr als 10.000 Opfern der Diktatur. Die Mütter von der Plaza de Mayo, die sich als erste für die Aufklärung der zahlreichen Gräueltaten eingesetzt haben, werden von ihr als Profiteure der Demokratie diskriminiert, weil sie Wiedergutmachung verlangen. Sie werden damit nicht durchkommen. Wir werden auch künftig, wie seit 47 Jahren, jeden Samstag auf diesem Platz an die Verschwundenen und die Verbrechen der Diktatur erinnern. So die 93-jährige Nora Cortinas von den Madres vor einer Woche. Und wir werden die Regierung Lügen strafen, damit sich Wahrheit und Gerechtigkeit durchsetzen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Entstehung einer vorbildlichen Erinnerungskultur gehören zu den wichtigsten Errungenschaften der argentinischen Demokratie. Sie sind ernsthaft bedroht. Aber der Widerstand wächst, nicht nur bei den Müttern von der Plaza de Mayo.
Peter B. Schumann über Argentiniens Kulturpolitik unter dem neuen Präsidenten Javier Milei. Der italienische Philosoph Antonio Negri ist im Alter von 90 Jahren gestorben. An ihn erinnert mein Kollege Adalbert Sinjavski in den Kulturmeldungen.
Toni Negri, wie er landläufig genannt wurde, war Galionsfigur der globalisierungskritischen Linken, etwa mit dem Buch Empire – Die neue Weltordnung. In unserem Programm sagte Negri 2015...
Denkt man zum Beispiel an die Fließbandarbeit der Ford-Werke damals in den USA, dann fällt auf, wie sie das Tempo in den Städten verändert hat. Und die Produktivzeit des Arbeitens hat sich verändert. Heutzutage arbeiten wir theoretisch 24 Stunden am Tag. Die Mobilität und die Prekarisierung von Arbeit sind Ausdruck eines fundamentalen Wandels.
Gemeinsam mit zahlreichen anderen Intellektuellen wurde Toni Negri 1979 verhaftet und wegen des Vorwurfs des Terrorismus und des Putschversuchs angeklagt. Ein Gericht verurteilte ihn zu 30 Jahren Haft, weil er die Unruhen in Italien moralisch unterstützt habe. Bis zuletzt engagierte sich Negri in der Partei des ehemaligen griechischen Finanzministers Yannis Varoufakis. Er sei einer der bedeutendsten Museumsdirektoren und verfüge über internationale Erfahrung. Mit dieser Begründung hat das italienische Kulturministerium den deutsch-italienischen Kunsthistoriker Eike Schmidt zum neuen Leiter des renommierten Nationalmuseums Capodimonte in Neapel ernannt. Bis Monatsende ist er noch Chef der Uffizien in Florenz. Im internen Streit um die Haltung zum Nahostkrieg hat die Autorenvereinigung PEN Berlin auf ihrer gestrigen Mitgliederversammlung zwei Resolutionen verabschiedet. Die eine trägt den Titel Solidarität mit Jüdinnen in Deutschland, Israel und überall. Die andere heißt gegen gesellschaftliche Polarisierung und illiberale Tendenzen im Kulturbetrieb. Auf die Frage, warum dies erst zwei Monate nach Ausbruch des Krieges geschehe, sagte die wegen ihrer Israel-Kritik umstrittene Co-Sprecherin von PEN Berlin, Eva Menasse, im Deutschlandfunk Kultur.
Es ist, glaube ich, für den demokratischen Prozess einer Mitgliederversammlung ganz ideal, wenn man mit Zeit und Überlegung und Abwägung zu Texten findet, die dann eine große Mehrheit finden. Das Zweite ist, wir sind keine Vereinigung, die grundsätzlich dazu da ist, zu Ereignissen der Weltpolitik Stellung zu nehmen. Unser Verein ist gegründet zur Verteidigung der Meinungsfreiheit und zum Schutz von Schriftstellern, deren Meinungsfreiheit beschnitten oder die selbst an Leib und Leben verfolgt sind.
Sagte Eva Menasse. Derzeit läuft der zweite PEN Berlin Kongress unter dem Motto »Mit dem Kopf durch die Wände«. Darüber berichten wir morgen. Der Ehrenlegion-Verdienstorden ist die höchste Auszeichnung in Frankreich. Schauspieler Gérard Depardieu stellt seine Medaille, die er 1996 erhalten hatte, zur Verfügung. Zuvor hatte Kulturministerin Rima Abdul-Malak ein Disziplinarverfahren gegen den Schauspieler angekündigt. Hintergrund sind dessen frauenfeindliche Kommentare und Vorwürfe wegen Vergewaltigung und sexueller Gewalt. Depardieu bestreitet die Anschuldigung.
Und das waren die Kulturmeldungen von und mit Adalbert Sinjewski. Vielen Dank. In den Informationen am Abend, die nach den Nachrichten folgen, geht es unter anderem um den Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Hessen. Am Mikrofon dieser Sendung war Susanne Lurwig. Schönen Abend und danke fürs Zuhören.